Psalm 20 und 21 sind sogenannte Königspsalmen. Also bei Psalm 20 kann man fast noch ein bisschen sagen, es könnte auch ein Priesterpsalm sein. Darauf komme ich dann noch. Zumindest sehr wahrscheinlich komme ich noch drauf. Aber Psalm 21 auf alle Fälle. Königspsalmen sind für den König. Also insbesondere für den König in Jerusalem. Für den Gesalbten Gottes. Das ist nämlich erstmal schon wichtig, in Nordreich, also ne, das Reich Israel hat sich ja geteilt irgendwann nach Salomo, Nordreich Israel, Südreich Juda, das waren dann Juda und Benjamin, und bei den Königen im Nordreich gibt es nur einen König, nämlich den König Jehu, bei dem wir mit Sicherheit sagen können, der wurde gesalbt. Aber bei den anderen war es tatsächlich so, der König wurde gesalbt. Das ist der Gesalbte. Gut, das ist jetzt für den König. Warum sollen wir heute davon lesen? Einmal natürlich, weil Jesus selber der König ist. Das heißt, wir können das Ganze jetzt lesen mit der Perspektive auf Jesus hin, dass es eben auch ein Gebet ist für Jesus selber. Und noch was anderes ist nämlich, in Jesus sind wir selber Könige. Das sagt, also Petrus nimmt ein Wort auf, das Gott seinem Volk sagt am Sinai: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht und so weiter. Und dann sagt er: Wenn ihr mein Wort haltet, werdet ihr mir Könige und Priester sein oder ein königliches Priestergeschlecht. Und das nimmt Petrus auf in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel: Ihr seid das königliche Priestergeschlecht. Das heißt, wir sind Könige. Nicht unbedingt von Haus aus. Es gibt ein paar wenige Menschen auf dieser Welt, die von Haus aus König sind, beziehungsweise erst noch Prinz, aber dann werden sie irgendwann König. Aber wir sind es von unserer Geburt, die wir im Geist und die wir durch Geist und Wasser haben. Also dadurch, dass wir zu Jesus gehören, sind wir auch Könige. Und darum ist das jetzt so schön wichtig. Das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden bei einem Vers aus Psalm 21, aber auf den werden wir heute nicht kommen. Ich habe nämlich so viele Sachen bei Psalm 20, die mir aber wichtig geworden sind, bei denen ich auch gesagt habe, das überspringe ich nicht. Da gehen wir in die Tiefe. Und von daher, wir dürfen Psalm 20 und dann auch 21 lesen als ein Wort für uns als Könige, die wir zu Jesus gehören. Ein Psalm Davids vorzusingen. Nochmal wieder, Vorsingen ist jetzt nicht Pflicht dabei. Vorsingen ist tatsächlich nicht das Wichtigste dabei. Aber es ist ganz gut, wenn man sich das wenigstens vorspricht. Das ist ja das. In Europa sind wir erst relativ kurz davon weggekommen, dass wir laut lesen, also zumindest vormurmeln. Und wenn man es dann noch singt, dann geht es noch mehr rein. Also, wenn die Juden vor der Klagemauer stehen, dann wippen sie ja bei ihren Gebeten, weil man dann noch mehr mit dem Körper dabei ist. Und auch wenn sie Torah studieren oder den Talmud, man wippt dabei, weil der Körper dann mehr dabei ist. Deswegen empfiehlt man Schülern und Studenten, Vokabelrunden zu machen, weil dann der Körper in Bewegung ist dabei. Und beim Singen ist der Körper auch nochmal ganz anders mit drin. Das heißt, das Wort Gottes setzt sich auf eine ganz andere Weise. Mache ich jetzt aber nicht, denn sonst wäre es ein bisschen komplizierter nochmal. Aber deswegen nochmal ein Psalm Davids, ein Psalm des Geliebten vorzusingen. Dann heißt es: Der Herr erhöre dich in der Not. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Haben wir gesagt, es geht hier um den König. Das kommt erst später eigentlich raus, dass es hier um den König geht. Und zumindest bei Luther ist dann die Überschrift erstmal: Gebet des Volkes für seinen König in Kriegsnot. Es kommt auch hinterher etwas, was auf den Krieg hinweisen kann. Aber erst einmal das Wort Not, das hebräische Wort, bedeutet erstmal Bedrängnis. Also Not von jeder Art. Das kann bedeuten, es clincht in der Ehe. Das ist eine Not. Es ist natürlich auch ein Kampf. Das kann bedeuten, dass eine Hungersnot da ist. Da kämpft man mit dem eigenen Hunger oder was auch immer. Dieses Wort Zara kann sogar die Zweitfrau des Mannes bedeuten. Also Hannah und Penina, die beiden Frauen von Elkanah, da war dann die Not für Hanna Penina, die ihr den Mann streitig machen wollte. Und das finde ich nochmal ganz interessant, weil Not bedeutet nämlich das, was meine Aufmerksamkeit von Gott ablenken will. Letzte Woche hatten wir den Wochenspruch, all eure Sorge werft auf ihn. Und da bin ich dann bei dem Predigtext, das war nämlich der Wochenspruch, darauf gekommen, das Wort für Sorgen kommt vom griechischen Wort für teilen, aufteilen. Auch das nochmal, dass ich mich aufteilen muss zwischen dem, dass ich eigentlich Gott die Ehre geben will und dass ich mich aber um das andere kümmern muss. Und dann ist das, alle eure Sorgen werft auf ihn, also alles das, was mir die Aufmerksamkeit komplett von Gott nehmen will, schmeiße ich auf ihn. Und darum, der Herr erhöre dich in der Not. Erhören bedeutet antworten, und antworten ist in diesem Fall tatsächlich auch gemeint mit einem Ja. Also nehmen wir mal diesen Spruch, Gott antwortet mit Ja, Nein, Warte. Aber tatsächlich, immer wenn es davon heißt, dass Gott antworten soll, dann ist damit eigentlich auch gemeint, antworte mit Ja. Also, der Herr erhöre dich, der Herr antworte für dich in der Not. Dass Gott sagt, ja, ich helfe dir. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Also, der Name Gottes, das ist das, was in Joel kommt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Das zitiert Petrus dann bei seiner Pfingstpredigt und Paulus zitiert es im Römerbrief. Der Name Gottes, das ist der Gott, der gesagt hat, ich will mit dir sein. Das ist der Gott, der gesagt hat, ich bin auch in den Bedrängnissen bei dir. Also Jesus hat ja gesagt, in der Welt habt ihr Angst, kann man auch mit Not oder Bedrängnis übersetzen, also genau das Wort hier. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann sagt er eben auch, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sagt er natürlich nicht am selben Abend, aber er sagt beides. Und jetzt der Gott Jakobs. Es ist bewusst gewählt, dass hier Jakob kommt. Denn eigentlich wäre ja ganz praktisch der Gott Israels. Aber David ist vom Heiligen Geist geführt worden, dass er hier den Namen Jakob nimmt. Warum? Jakob ist noch der Alte. Das ist der Betrüger. Das ist der, der sich den Segen erschlichen hat. Das ist der, der auch seinen Schwiegervater betrogen hat. Natürlich ist er von seinem Schwiegervater auch betrogen worden, aber auf alle Fälle hin und her, alles eigentlich nach menschlichem Ermessen. Aber das ist der, dem Gott versprochen hat, ich bringe dich wieder zurück. Und ich segne dich. Der Gott, der sich zu dem Betrüger gestellt hat und trotzdem ihm treu war. Warum? Weil er gesagt hat, du bist der Sohn von Isaak und von Abraham. Und den beiden habe ich es versprochen und darum verspreche ich es auch dir. Wie oft haben wir das, dass wir sagen, na, ich bin doch eigentlich nicht so treu. Und dann geht halt dieser berühmte Vers, den Paulus sagt, sind wir untreu, so ist er dennoch treu, denn er kann sich nicht selber verleugnen. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Also Gott ist sogar dem treu, der sich alles andere als würdig verhält. Und sogar sein Name soll beschützen. Und darauf kommen wir dann jetzt noch im weiteren Psalm. Deswegen will ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion. Das Wort für senden finden wir in der jüdischen Tradition wieder mit einem Wort, das dann von Lukas wiedergegeben wird als Apostel. Also der Schaliach ist der Gesandte, ist der Apostel. Das ist wie die griechische Übersetzung. Und es gibt mehrere Apostel in Anführungszeichen in der Bibel, nämlich einmal gibt es Jesus selber, der ist des Vaters Apostel. Jesus ist vom Vater gesandt worden in diese Welt. Und Jesus heißt ja, der Herr ist Hilfe. Und genau dieses Wort für Hilfe steckt auch hier drin. Also genau das Wort Hilfe steckt da. Also das ist das Wort Jeshua. Jesus ist geschickt worden. Jesus hat die Apostel geschickt als seine Gesandten, die in seinem Namen, also in dem Namen der Herr hilft, losgezogen sind. Und dann hat Jesus auch den Heiligen Geist geschickt. Das ist auch die. Ah, Entschuldigung. Ich habe diesmal die Hilfe verwechselt. Hier ist es, hier ist die Hilfe tatsächlich Ezer. Das ist die Hilfe, die vom Heiligen Geist spricht. Entschuldigung. Das ist die göttliche Hilfe. Die Hilfe, die ihm herkommt. Nämlich, später kommt noch öfter Jeschua, deswegen war ich jetzt gerade so darauf. Also, er schicke dir Hilfe, und zwar Hilfe des Heiligen Geistes vom Heiligtum. Aber diese Hilfe, die ist immer mit Gott in Verbindung, außer einmal, nämlich wo es heißt, es ist nicht recht, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe schaffen. Wo Gott sagt, Adam alleine gefällt mir nicht, der kriegt jetzt noch eine Frau dazu. Aber Gott selber will die Hilfe sein. Und auch in Eva war er die Hilfe für Adam oder ist er die Hilfe für Adam. Gott möchte helfen, auch durch andere Menschen. Bloß nicht in dem Sinne, dass wir die anderen Menschen oder die anderen Hilfsmittel uns zum Gott setzen. Das kommt jetzt. Gott sende dir Hilfe vom Heiligtum. Das Heiligtum, das können die Stiftshütte sein, das kann der Tempel sein, das kann Jesus selber sein, das kann auch die Gemeinde sein, deswegen passt auch noch mal mit menschlicher Hilfe. Und es kann auch, also hier unten sein auf Erden und auch im Himmel der Tempel. Das heißt, selbst wenn Gott vom Himmel Hilfe schicken müsste, in Form von Engeln oder was auch immer, irgendwelche Hilfe kommt vom Heiligtum. Und das Heiligtum ist Gottes Haus selber. Und er stärke dich aus Zion. Dass Gott aus Zion, das ist jetzt tatsächlich Jerusalem eben, also der Tempelberg, dass Gott von dort Hilfe schickt. Wie auch immer er das macht, aber das ist ja egal. Hauptsache, wir dürfen darauf vertrauen. Er tue das, er soll es tun und eigentlich ist es sogar ein Segensspruch, das macht er. Er gedenke all deiner Speisopfer und dein Brandopfer sei ihm angenehm. Und wegen dieses Verses muss ich jetzt sagen, wird der Bibelabend jetzt heute länger? Nein, also wird auf alle Fälle nicht mehr als nur dieser Psalm. An dem habe ich mich nämlich ein bisschen aufgehängt, weil da so viel Schönes drin steckt. Er gedenke all deiner Speisopfer und dein Brandopfer sei ihm angenehm. Und jetzt kommt dieses Selah. Und Selah bedeutet halt inne. Denkt darüber nach. Und das war die Stelle, an der dann ein Musikstück hineingebracht wurde, dass man dann halt ein bisschen länger darüber überlegen konnte. Ich bin jetzt das Musikstück. Das allererste ist Gedenken. Sachar. Kennen wir aus dem Namen Zacharia oder dann Zacharias ist dann vom Griechischen her bei uns so angekommen. Gedenken bedeutet nicht einfach bloß. Oder auch erinnern, also bedeutet nicht einfach bloß dran denken. So, Schatz, ich habe dran gedacht, dass heute unser Hochzeitstag ist und weiter passiert nichts. Super. Oder ich weiß, dass du heute Geburtstag hast, ich denke dran. Und? Ja, aber sonst nichts. Nein, Gedenken bedeutet in der Bibel, Gott denkt dran, Gott sieht es und er handelt auch entsprechend. Kann auch bedeuten, er erinnert sich dran. Woran soll er sich erinnern und entsprechend handeln? An die Speisopfer. Speisopfer ist zu Davids Zeiten schon ein festerer Begriff gewesen, aber der Begriff kann trotzdem ganz allgemein gefasst werden für alles, was in irgendeiner Art und Weise ein Opfer ist. Und da gehört tatsächlich alles Mögliche dazu. Also das Einzige, was da noch wichtig ist, es muss nicht nur ein Opfer sein, das verbrannt wird, sondern es kann sogar noch mehr sein. Also es gibt das Wort Sewach und das heißt dann das Opfer, das verbrannt wird. Aber das Mincha, das ist einfach die Gabe, die Opfergabe, also das, was man gerne gibt. Das bedeutet zum einen die sogenannten vier blutigen Opfer. Das sind das Brandopfer, so wird es dann genannt. Das griechische Wort heißt Holokaustes, also das ganz Verbrannte. Dieses Opfer hat man komplett verbrannt, da ist nichts übrig geblieben. Damit wurde gesagt, ich gebe Gott komplett die Ehre mit diesem Opfer. Und das ist das Schöne, Gott sagt, Wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Das heißt, ich gebe Gott die Ehre und dann habe ich ein Problem und Gott sagt, ja, jetzt ehre ich dich auch und in deinem Problem erweise ich mich dir als die Hilfe. Dann gibt es das Friedensopfer oder auch Dankopfer. Bei dem Opfer hat man selber ein Stück bekommen, der Priester hat ein Stück bekommen, Gott hat den Rest bekommen, es wurde verbrannt. Und man hat sich das auch noch mit anderen Leuten teilen können und hat Tischgemeinschaft gehabt mit dem Priester, mit Gott und mit den Leuten, die man eingeladen hat. Und das Schöne bei Tischgemeinschaft im Orient ist, wenn ich mit jemandem Tischgemeinschaft habe, werde ich ihm zum einen ähnlicher. Wir nehmen dasselbe zu uns und dadurch werden wir einander ähnlicher. Geht übrigens auch mit geistlicher Nahrung, also dass man sich halt Bibel gemeinsam anhört. Und dann, also wir werden einander ähnlicher, indem wir die gleichen Nährstoffe zu uns nehmen. Das heißt, wir sind jetzt eins. Und dazu gehört dann, wenn jetzt ein Problem ist, dann stehe ich für den anderen ein. Und das Schöne ist, da ich ja auch mit Gott Tischgemeinschaft habe, ist er jetzt dadurch bereit, für mich zu kämpfen. Also auch da wieder, er gedenke deiner Speisopfer. Gott denkt dran, ich habe dieses Friedensopfer dargebracht und darum ist er jetzt mitverpflichtet, für mich zu kämpfen. Das sieht man ganz besonders schön daran, Hanna hat dann, nachdem sie die Zusage von Eli bekommen hat, von dem Opfer gegessen und hat gewusst, jetzt haben wir die Zusage, jetzt habe ich die Zusage, dass es funktioniert. Sind sie nach Hause gegangen und plötzlich ist sie schwanger geworden, wie das wohl gekommen ist. Nee, aber sie hat gewusst, Gott kämpft jetzt für mich, Gott ist für mich und darum kann ich auch fröhlich von dem Opfer essen. Dann gibt es das Sündopfer. Das Sündopfer bedeutet, meine Sünden wurden auf das Opferlamm gelegt oder was für ein Tier es auch immer war, kann auch ein Stier sein, je nachdem, welche Position ich auch im Volk habe und welchen Reichtum. Wird draufgelegt auf das Tier wird verbrannt und die Asche wird draußen vor die Stadt gebracht, weil Gott sagt, bring deine verdammte Sünde raus vor die Stadt. Was dann ja auch mit Jesus passiert ist, der ist ja draußen vor der Stadt hingerichtet worden. Nachdem er im Tempel verurteilt wurde zum Tode, gewissermaßen dort geschlachtet und dann halt raus vor die Stadt. Natürlich, daran denkt Gott auch sehr gerne, dass ich nun offiziell ohne Sünde vor ihm stehe, auch wenn ich ständig wieder sündige. Auch wenn ich ständig wieder ein Jakob bin. Und der Sündlose ist jetzt der Gerechte. Und des gerechten Gebet erhört Gott gern. Also von dem her, kein Problem, der Gerechte, dem wird geholfen. Und dann noch das Schuldopfer. Beim Schuldopfer hat man sich was zu Schulden kommen lassen, also nehmen wir jetzt an, bei dieser Not, von Feinden vielleicht tatsächlich, ist ein Stück vom Land verloren gegangen oder bei einer Hungersnot, es ist halt keine Ernte da. Und jetzt bringen wir das Opfer und jetzt muss 20% draufgetan werden, mindestens. Also beim Schuldopfer 20%, wir hatten es dann bei Hiob, der kriegt 100% Aufschlag und unter Salomo hat er sogar gesagt, wenn ein Dieb gefasst wird, muss er das Ganze 7-fach erstatten. Wenn ich dieses Opfer da bringe, dann ist da die Verpflichtung, dass mir Schadensersatz gebracht wird. Und jetzt eben mit dieser Not, Gott gedenkt an das Opfer und auch ich gedenke daran. Und dann weiß ich, Gott kümmert sich darum, dass mir das zurückgebracht wird, was gestohlen wurde, mit Aufschlag. Was sich halt schon bei uns im Leben als Christen zeigt, wir sind jetzt nicht mehr auf dem Stand, wie Adam war vor dem Sündenfall, sondern wir sind jetzt auf einmal im Himmel schon. Also Adam war nur auf der Erde. Der war zwar mit Gott eins und alles, aber der hatte noch nicht diesen Status als Sohn Gottes, als Braut Christi, den wir heute haben. Vielleicht hätte er den irgendwann bekommen, aber weiß ich nicht. So, das sind die vier Blutopfer. Dann gibt es das Speisopfer. Das Speisopfer war das beste Öl, das beste Mehl, der beste Wein. Wurde immer mit diesen vier blutigen Opfern dazu verbrannt. Und deswegen ist da jetzt auch schon mal Abendmahl drauf, weil Öl und Mehl sind zu Brot verarbeitet worden und der Wein ist halt auch noch dabei. Das hilft, also deswegen hat Gott das auch mit reingenommen, weil das können wir beim Abendmahl immer haben. Wir haben immer das, was mit allen blutigen Opfern zu tun hat. Und auch das ist tatsächlich jetzt das Speisopfer. Es geht noch ein bisschen länger, tut mir leid, aber jetzt gibt es nämlich noch eine andere Kategorie der Opfer. Es gibt die Kategorie, dass man etwas hergibt von dem, was man selber bekommen hat. Nämlich die Erstlingsfrucht und den Zehnten. Erstlingsfrucht und Zehnt sind beide von der Ernte oder vom Vieh. Dass Gott sagt, das Erste, die Erstgeburt, also alles, was als erstes den Mutterschoß durchbricht, gehört Gott, das Männliche. Und bei der Ernte ist tatsächlich auch, das hat man dann im Judentum so geregelt, man hat ein Feld gehabt für Weizen, ein Feld für Gerste. Und das hat man zu den jeweiligen Festen und auch beim Weinberg gab es einen Abschnitt, hat man zuerst abgeerntet und das kam in den Tempelschatz. Oder kam dann den Priestern und Leviten zugute. Und dann durften erst die anderen ernten. Aber auch jeder hat von seiner Erstlingsfrucht zum Tempel gebracht, um damit die Priester und Leviten zu versorgen. Und Gott sagt bei den beiden Sachen, also gerade, ich denke gerade bei der Ernte, wenn du das nicht nach Jerusalem transportieren kannst, weil es halt sonst schlecht wird zum Beispiel, dann machst du Geld und das Geld bringst du mit und gibst es dem Leviten und dem Priester. Und von daher ist tatsächlich auch an dem Punkt schon mal, Geld ist eine Art des Opfers. Haben wir, also hier im Württembergischen ist es ja tatsächlich, dass wir die Opferbüchsen haben. In norddeutschen Gottesdiensten gibt es ja noch den Klingelbeutel, das heißt dann Kollekte, aber zumindest bei mir in meiner Gemeinde gibt es dann auch noch den Opferstock, dass man beim Ausgang auch noch was reintun kann. Ist dann für einen anderen Zweck. Aber so ist das eben. Das Opfer kann sogar Geld sein. Eben von dem dann auch aus. Der Zehnt ist, dass man die ersten 10% gibt. Es empfiehlt sich tatsächlich zu sagen, entweder tut man den Zehnt einfach zur Seite und gibt ihn dann rechtzeitig ab, oder man überweist den Zehnt gleich zuallererst. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten, weil, also wie man es das genau erklärt, weil der Zehnt ist für die Gemeinde nicht mehr Pflicht, war für Israel Pflicht. So dass Gott sogar sagt, ihr beklaut mich, wenn ihr den Zehnt nicht gebt. Aber der Zehnt hat einen wunderbaren Segen, weil man dann schon sagt, ich vertraue Gott, dass er mir mit den 90%, die ich noch habe, mehr gibt, als wenn ich alle 100% habe. Und darum gebe ich den Zehnt an die Gemeinde, an Missionsorganisationen, was auch immer, dort, wo ich geistlich gefüttert werde. Also, das waren die vier blutigen Opfer. Dann das Speis- und Trankopfer, die Begleitung halt zum Opfer. Dann die Erstlingsfrucht, den Zehnt. Jetzt gibt es noch die freiwillige Gabe. Das ist tatsächlich das, was dann eher als Opfer auch genommen werden kann. Also, weil Opfer ist dann ja wirklich, man gibt es her. Und damit könnte man nun eigentlich wirklich was anfangen. Und auch für Israel war das dann wirklich eher ein Opfer, weil der Zehnt hat ihn ja nicht gehört, also konnten sie den auch eher freiwillig weggeben, gewissermaßen. Aber die freiwillige Gabe, das war einfach irgendwas, was man dazugeben wollte. Einfach so, also gerade beim Brandopfer und auch beim Friedensopfer, einfach so hat man es da hingegeben. Und auch sonst konnte man sagen, ich gebe jetzt den Priester und Leviten noch ein bisschen mehr. Oder ich gebe den Zehnten, gab es auch noch einen extra Zehnt alle 3 Jahre für die Witwen und Waisen, dass man gesagt hat, ich gebe denen jetzt auch noch was. Oder dass man gesehen hat, da hinten ist eine Aussätzigenkolonie. Und ich habe heute geschlachtet und ich mache jetzt das Fleisch ordentlich fertig und lege es denen dahin, dass die sich selber den Rest braten können und essen. Alles mögliche Opfer. Ein Opfer, das ich nicht wieder zurückbekomme. Also zumindest von dem her, ich muss es ja ganz loslassen. Also gerade bei den Brandopfern. Ich muss sie ganz loslassen. Und jetzt ist das Schöne. Ja, es geht nochmal eine Ebene tiefer. In 2. Korinther Kapitel 9. Jetzt schlage ich mal ganz kurz auf. Ab Vers 6 geht Paulus auf die Sammlung ein, die in der Gemeinde ist. Und da sagt er nämlich was ganz Interessantes. Es geht um die Sammlung des Geldes. Aber er sagt tatsächlich etwas, was dann plötzlich noch was ganz anderes hat. Er sagt, ich meine, aber dies übrigens, das Wort meinen ist im Griechischen nicht da. Es heißt einfach bloß, dieses aber gilt, zum Beispiel könnte man dann auch ersetzen. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Denn jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein, in allen Dingen zu geben, in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Gewissermaßen sagt Paulus tatsächlich hier, ihr könnt euch reich spenden. Warum? Weil er sagt, wenn ihr reichlich sät, also reichlich spendet, dann bekommt ihr auch eine reichliche Ernte. Weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber irgendjemand aus Amerika, den ich mal wieder gehört habe, dann, man wird keinem Bauern Habgier vorwerfen, wenn er gesät hat und dann wieder eine Ernte erwartet. Also es wird keiner zu ihm sagen, du willst ja bloß mehr Getreide haben, jetzt wo du das Getreide aussäst. Ich kenne zumindest niemanden, der das sagen würde. Nee, der Bauer hat das Recht zu erwarten, dass er mehr Weizen wiederbekommt, als er Weizen ausgesät hat. Und das ist auch das, Paulus sagt, was ich gebe, besonders das Freiwillige, aber auch das andere, also der Zehnt für die Geistlichen sozusagen, der Zehnt für die Armen, der Zehnt für andere Leute oder eben sonst, alles, was ich gebe, fröhlich, für diejenigen, die Gott lieb sind, besonders die aus dem Glauben, das ist wie eine Saat. Das ist nicht nur wie eine Saat, das ist eine Saat. Und dann habe ich diese Zusage, die Paulus ja gibt, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist in dem Fall keine Drohung allein, sondern auch ein Versprechen. Und er sagt dann ja auch später, darum lasst uns Gutes tun und nicht nachlassen, denn am Ende werden wir auch den Segen ernten, wenn wir nicht nachlassen. Und in 1. Korinther 15, 58 sagt Paulus auch, wir sollen nicht aufgeben, weil unser Werk nicht vergeblich ist in dem Herrn. In 2. Chronik 15, Vers 7 sagt der Prophet dem König, lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Also nicht aufzugeben, bei dem Gutes zu tun, auch weiter zu geben, tatsächlich auch einfach nur Geld geben, aber auch gerne anderes geben, das ist eine Saat Gottes. Und jetzt das Schöne, also er gedenke aller deiner Speisopfer und deine Brandopfer. Die Brandopfer ist übrigens auch ein ganz allgemeiner Begriff, bedeutet nicht nur das Brandopfer, das dann ganz verbrannt wird, sondern kann auch allgemein gebraucht sein. Also Gott gedenkt aller meiner Speis-Brandopfer. Was bedeutet das? Er weiß, was ich gegeben habe. Das, wo ich schon wieder längst vergessen habe, wem ich was und so überhaupt. Aber Gott vergisst das nicht. Und wenn ich dranbleibe und sage, und ich habe dieses Anrecht auf die Ernte, dass ich da nicht weggehe davon, sondern sage, ich habe das Recht da drauf. Und ich poche bei Gott weiter drauf, ich danke ihm weiter für die Ernte und alles Mögliche. Da gibt er auch die Ernte. Die Ernte kann unter Umständen eben einfach sein, eben wenn ich jetzt das Friedensopfer habe, dass Gott mir hilft bei einer Sache. Ganz lang zu einem kleinen Vers, aber da stand ja auch ein Seher dabei, von dem her. Und das ist noch eine Sache dazu, eben ich muss gar nicht selber immer der Dinge komplett gedenken. Das tut Gott. Also ich Es ist praktisch manchmal, wenn man sich tatsächlich aufschreibt, was habe ich denn alles. Das kann aber dazu führen, dass meine linke Hand plötzlich weiß, was die rechte tut. Also, dass ich dann ganz groß sage, hier guck mal, was ich alles gegeben habe. Also, dass ich es anderen zeige. Aber es ist ganz gut für mich selber mitunter, wenn ich sagen kann, guck mal hier, das habe ich alles gegeben. Und mit diesem Vers weiß ich, Gott gedenkt aller meiner Speisopfer. Gott vergisst keinen Samen, den ich gesät habe. Und darum kämpft er auch für mich. Darum bringt er mir eine Ernte dafür. Und dann einfach bloß dessen gedenken, dass Gott es nicht vergisst. Und dann brauche ich gar nicht unbedingt an alles denken, aber ich weiß, Gott gibt mir die Ernte zur richtigen Zeit. Und je öfter ich das erlebe, desto sicherer bin ich auch da drin. Dann war es das mit dem Vers. Vers 5. Er gebe dir, was dein Herz begehrt. Und erfülle alles, was du vorhast. So, das ist ein Vers, der vielen Christen sauer aufstößt. Warum? Gott kann mir doch nicht einfach geben, was mein Herz begehrt. Sagt nicht der Prophet Jeremia, es ist das Menschenherz ein trotzig Ding, wer kann es ergründen? Ein trotzig und verzagt Ding. So ist es von Luther übersetzt. Man kann es sogar mit böse und verdorben übersetzen. Warum soll Gott mir geben, was mein Herz begehrt, wenn doch mein Herz so böse ist? Da hilft Sprüche 21, Vers 1. Das ist nur ein Vers, deswegen sage ich den schnell so. Des Königs Herz ist wie Wasserbäche in den Händen des Herrn. Er lenkt es, wohin er will. Der König, der gesalbt ist, und die Salbung spricht vom Heiligen Geist. Das heißt also, der König hat durch sein Amt den Heiligen Geist und hat dadurch das Anrecht, dass Gott ihm das Herz lenkt. Und weil auch ich König bin in Jesus, habe ich das Recht darauf, dass Gott mir das Herz lenkt, hin zu den Dingen, die er mir auch geben will. Also, Gott hat da schon seine eigene Sicherheitsmaßnahme reingebaut. Mein Herz ist tatsächlich sinnvoll, verdorben, was auch immer, aber dadurch, dass ich ja Jesus habe, dadurch, dass ich in Jesus bin und Jesus in mir, lenkt er mein Herz zu den Dingen, die er für mich haben möchte. Darum ist es gut und wichtig, immer wieder zu beten und auch zu Gott hinzulegen. Aber sobald ich weiß, ist es nach Gottes Willen. Also wenn ich das mit Bibelversen untermauern kann, dann weiß ich eindeutig, es ist nicht nur einfach, was mein Herz begehrt, sondern es steht mir sogar zu. Und dann erfülle alles, was du vorhast. Das Wort erfüllen bedeutet tatsächlich füllen. Auffüllen. Komplett füllen. Erfülle alles, was du vorhast, alles, was du geplant hast. Und das ist das, wir hatten es bei Psalm 1, Vers 3, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über dem Gesetz Tag und Nacht. Und dann geht da diese Zusage, was er tut, das gerät wohl. Wo ich das Wort Gottes immer wieder habe in mir und es mich dadurch prägt und alles Mögliche, dadurch kann er mich lenken und dadurch weiß ich dann auch, ich kann von Gott bitten und selbst wenn es nach außen hin etwas ist, das mir schaden könnte, was ich erbitte, Gott gibt es mir auf die Weise, dass es gut ist für mich. Das ist das Schöne daran. Und viele Leute verstecken sich dahinter, ja, nee, ich bin doch so ein Sünder und dann bitte ich lieber gar nicht um irgendwas oder ich schiebe immer ein frommes, wenn es denn dein Wille ist, davor. Aber dadurch kann mir Gott nicht so viel geben, wie er mir eigentlich gerne geben wollte, weil ich dann immer noch nicht im Glauben bin, dass Gott es mir wirklich geben will. Darum wollen wir jubeln, weil er dir hilft. Im Namen unseres Gottes erheben wir das Banner. Also das Wort darum steht im Hebräischen nicht, dann, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verlesen, also dann wollen wir jubeln. Jetzt ergibt das Ganze auch nochmal ein bisschen Sinn, aber wobei mit dem darum hätte es auch Sinn ergeben, nämlich, dass man das davor nimmt. Also dann, nämlich dann, wenn Gott deiner Speis- und Brandopfer gedacht hat, wenn er dir gegeben hat, was dein Herz erfüllt, was dein Herz begehrt, wenn er erfüllt hat, erfüllt zum Überfließen übrigens. Also wie Jesus selber sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. So weit, dass er es erfüllt hat. Oder wie es Paulus sagt, dem aber der mehr tun kann, als wir bitten und verstehen durch seine Kraft, die in uns lebt. All das, das tut er und erfüllt es und alles Mögliche. Und dann jubeln wir. Dann. Jubeln ist tatsächlich laut. Wobei. Das Schöne ist, es geht manchmal, also erstmal, ja auch als jemand, der eigentlich nicht so gern laut ist, manchmal muss man über seinen Schatten springen, weil es hilft. Es hilft tatsächlich, dann kann man gerne gucken, ich bin allein zu Hause und dann einfach mal losbrüllen, wie beim Fußballstadion, wenn der eigene Verein gerade das Siegestor geschossen hat. Und ansonsten geht tatsächlich aber auch, wenn man kaputt liegt, auf dem Sofa, im Bett oder wo auch immer und nicht kann. Und dann trotzdem zu sagen, danke. So ein kleines Danke, Halleluja, was auch immer, tönt lauter in der Hölle, wenn es ernst gemeint ist, als ein lauter Jubel, der aber nur vorgeschoben ist. Aber jetzt kommt hier das eben auch mit, weil er dir hilft, da kommt tatsächlich dieses Wort Jascha, also weil der Herr dir hilft. Das ist das Wort. Der Herr hilft. Also das Wort, das in dem Jesu Namen drin steckt. Und dann im Namen unseres Gottes erheben wir das Banner. Das ist tatsächlich ein einziges Wort im Hebräischen, das Banner erheben. Das bedeutet in den Kampf ziehen. Das ist einer der Gründe, warum das jetzt halt so überschrieben ist mit für den König in Kriegsnot. Das Banner erheben bedeutet aber auch einfach bloß, ich halte das Kreuz hoch. Ich halte dem Feind entgegen, guck mal, hier hast du schon verloren. Am Kreuz hast du gedacht, du hättest den Sieg, aber eigentlich hast du da verloren, weil Jesus gestorben ist für meine Sünden und wieder auferstanden ist und jetzt gehöre ich erst recht zu ihm. Und das Kreuz darf ich hochheben. Darf auch meine Hände heben für im Lobpreis. Das hatten wir bei Psalm 18 mit er lernt meine Hände kämpfen. Ich darf losziehen, das Banner erheben, also für mich selber zu sagen, in diesem Zeichen des Kreuzes siege ich. Warum? Weil der Teufel schon besiegt ist. Und dann heißt es, der Herr gewähre dir alle deine Bitten. Da nochmal das Erfüllen. Er erfüllt es bis zum Überfließen. Gott möchte gerne geben. Auch nochmal mit den Opfern, die auf der einen Seite sind, das, was ich hergegeben habe, was ich nicht mehr wiederholen kann. Und die, diesen Spruch wiederholen, ist gestohlen. Also ich darf es nicht wieder zurückholen von dem, bloß weil ich es jetzt doch plötzlich bräuchte. Aber dafür habe ich die Zusage, dass Gott mir mehr geben will. Und Jesus sagt zwar, in dem Zusammenhang mit seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, aber es ist so eine allgemeine Wahrheit tatsächlich auch, gebt, so wird euch gegeben, ein gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Also gedrückt, es ist schon mal tiefer, gerüttelt, dass das auch noch in die kleinen Ritzen fällt und überfließend. Man kriegt mehr, als man für sich haben kann, weil man dann wieder weitergeben kann. Und das, was ich dann aber aus meinem Überfluss wieder weitergebe, das ist für Gott schon wieder ein Opfer, also eine Saat, die er dann wieder damit, die er wieder ehrt. Es ist, man könnte es einen Teufelskreis nennen, wenn es nicht so göttlich wäre. Und jetzt kommt das Schöne, nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft und ihn erhört von seinem heiligen Himmel. Also, einmal vom Blick draus, wenn ich das sehe, was Gott alles schon getan hat, wie er geholfen hat. Aber es ist so schön, im Glauben kann ich jetzt schon das voller Zuversicht sagen, was eigentlich noch erst aussteht. Also, dass Abraham ja dann eben genannt wurde, Abraham, weil ich dich zum Vater vieler Völker gemacht habe. Zu dem Zeitpunkt hatte Abraham noch kein Kind, aber wie Paulus es dann beschreibt, er wusste aufs Allergewisseste. Also gewisser, als man es mit den fünf Sinnen wahrnehmen konnte, hat Abraham es im Glauben gewusst. Und so ist das hier gemeint. Noch bevor das Ding eigentlich zu sehen ist, weiß man es schon. Und dann kann man im Glauben losziehen, sodass Abraham gesagt hat, eigentlich bin ich mit 100 überhaupt nicht mehr in der Lage, ein Kind zu zeugen und Sarah ist sowieso weder von Natur aus, noch jetzt halt durch ihr Alter in der Lage, aber Sarah, Gott hat gesagt, sie soll einen schönen Abend haben, also ich komme. Und bei beiden war eigentlich nichts möglich, aber weil sie eben das gewusst haben, dass der Herr seinem Gesalbten hilft, der, dem er die Vorzusage gegeben hat, der, wo der Heilige Geist mit dabei ist, und dann funktioniert es. Die Hilfe ist wieder das Wort für Jesus, der Herr hilft, nämlich seinem Gesalbten. Der Gesalbte, das ist der König, der wurde gesalbt. Der Priester, wenigstens der Hohepriester, wurde gesalbt, weil der auch ein Bild ist für Jesus. Und Propheten haben auch mit Untersalbung bekommen. Das ist nicht ganz sicher immer, ob jeder Prophet das bekommen hat, aber damit dann eben auch als Bild für Jesus, auf den der Heilige Geist gekommen ist. Und er hat uns diesen Heiligen Geist jetzt ja auch gegeben. Wir sind sogar gesalbt, ohne dass Öl auf uns gegossen wurde. Wir haben das Richtige, sogar selbst ohne Symbolhandlung. Also, der Herr hilft seinem Gesalbten und er hört ihn von seinem heiligen Himmel. Der Himmel ist nicht nur da ganz oben, der Himmel ist sogar direkt neben uns, nämlich in der unsichtbaren Welt, die direkt neben uns ist. Das, was Paulus schreibt, dass Gott uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen in den himmlischen Örtern. Und die himmlischen Örter sind halt nicht einfach bloß weit über uns, sondern direkt neben uns in der unsichtbaren Welt. Und wenn ich den Glauben habe, dass ich das sehe, was Gott mir gegeben hat, wenn ich das im Glauben sehen kann, kann ich zugreifen in die unsichtbare Welt und ziehe es rüber in die sichtbare. Das kann ich dadurch, dass ich mir Gottes Zusagen mehr und mehr bewusst mache und sage, es gilt mir, in Jesus. Auch wenn es alles andere als danach aussieht, aber das gilt. Und dann greife ich zu und ziehe es rüber und auf einmal ist es da. Ganz besonders schön finde ich das in dem Film Faith Like Potatoes, ich habe vergessen, wie er auf Deutsch heißt. Schottischer Farmer in Südafrika kommt zum Glauben. Und dann, also längere Geschichte auf alle Fälle, er wird gerufen, bei dieser einen Szene, die Gott dann auch ganz groß nutzt für ihn, wird gerufen in ein afrikanisches Dorf. Eine Frau ist vom Blitz getroffen worden, sie hat ein paar Kinder und die Kinder sollen schon, ich glaube sogar verkauft werden, weiß ich gar nicht mehr. Und der Angus geht dann dahin, kniet sich hin, bringt alle raus, betet und dann fasst er sie bei der Hand und sagt, im Namen Jesu, steh auf. Und auch wenn es ja nur ein Film ist dort, aber ich finde es so krass, weil man spürt, diese Frau ist eigentlich tot dort, also die spielt es wunderbar, aber auf einmal, da wo nichts war, sie steht auf einmal auf und steht wieder. Und genau das ist das. In die geistige Welt greifen, in die unsichtbare Welt greifen und rausziehen und auf einmal steht vor einem das Wunder. Seine rechte Hand hilft mit Macht. Also die rechte Hand ist übrigens auch das Glück. Gott hilft mit seinem Glück. Also Glück gehabt heißt nicht einfach bloß immer das Schicksal hat es gut gemeint, sondern Glück ist auch von Gott. Und seine rechte Hand, da kann man besonders aufs Kreuz blicken, weil da ist seine rechte Hand ausgestreckt gewesen. Jene verlassen sich auf Wagen und Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Ganz kurzer Hinweis, es gibt das Pferdetor bei Nehemia, also eins der 10 Tore. Und da hatte ich ja das ja, diese 10 Tore zeigen, wie wir kontrollieren sollen, was bei uns rein darf in die Seele. Und von daher gern nochmal wenigstens die beiden ersten Abende von diesen 6 Abenden über die Tore und Mauern. Weil das nämlich ganz interessant ist, was soll ich eigentlich reinlassen und was nicht. Dann. Also jene verlassen sich auf Rosse und Wagen. Oder Wagen und Rosse. Was heißt das? Das ist das, was zu dem damaligen Zeitpunkt die ultimative Kriegswaffe war. Was gibt mir im aktuellen Kampf den Sieg? Also das wäre jetzt halt wieder, deswegen passt das schon mit der Überschrift. Aber es gibt auch geistige Wagen und Rosse, mit denen ich voranpreschen möchte. Dass ich zum Beispiel in der Gemeinde sage, wir brauchen die allerbeste Musik, die allerbeste Technik. Es muss ein Prediger sein, der immer feurig predigt und alles Mögliche. Also immer das, was in der Welt gerade angesehen ist. Und dagegen dann aber den Namen des Herrn. Ich habe den Vers übrigens, als Corona gerade anfing, dann genommen mit jene verlassen sich auf Masken und Desinfektionsmittel, wir aber gedenken des Namen des Herrn unseres Gottes. Und ein Pastor aus dem Norden hat dann kommentiert mit, ja, schön aus dem Kontext reißen. Und ich habe mir gedacht, du hast den Kontext des Verses überhaupt nicht verstanden. Tatsächlich eben, alles, was mir als Mittel ist und wo viele sich in der Corona-Zeit darauf verlassen haben, dass die Masken müssen helfen und das Handy desinfizieren. Aber wenn du Gott nicht auf deiner Seite hast, dann bringt es dir gar nichts. Klar, Gott kann es nutzen. Gott kann es nutzen, dass ich Pferde habe, also auch schönste Musik, dass ich Wagen habe, dass ich einen feurigen Prediger habe und alles Mögliche. Aber ich soll mich nicht darauf verlassen. Und dann ist das eben auf der anderen Seite, wir gedenken oder denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Was ist dieser Name? Das ist der Name, bei dem den Gott selber Mose gesagt hat und gesagt hat, ich will mit dir sein. Mose hat gesagt, wer bin ich denn? Weil er gesehen hat, ich kann es ja nicht. Und Gott hat zu ihm gesagt, sieh nicht drauf, wer du selber bist. Ich will mit dir sein. Hat sich dann ja vorgestellt als der Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Da ist dann tatsächlich Israel gewesen. Und dann darf man gerne mal drauf gucken, was hat Gott denn eigentlich diesen Dreien getan, dass Mose helfen konnte, dass er gewusst hat, dieser Gott ist jetzt auch bei mir. Und Mose hat dann auch hat einfach seinen Stock gehabt, seinen Hirtenstab, mit dem er dann halt die Wunder vollbracht hat. Also völlig, völlig töricht nach außen gesehen. Das, was Gott uns sagt, ist nach menschlicher Logik völlig bescheuert. Aber Gott sagt, damit kriegst du die Hilfe. Deswegen heißt es dann nämlich im nächsten Vers, sie sind niedergestürzt und gefallen. Wir aber stehen und halten stand. Also diejenigen, die sich auf Rosse und Wagen, die sich auf die neueste Technik verlassen, die auf den Zeitgeist folgen und so weiter, die alles sagen, okay, es muss so das Beste sein und mit Kraft und Gewalt. Und auf der anderen Seite sind es halt diejenigen, die sagen, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte flieht dahin und ist gerettet. Ich brauche nicht mehr als den Namen des Herrn, auf den ich mich berufe und damit ist mir geholfen. Auch wenn um mich herum sonst nichts anderes ist, aber Gott hilft. Und die anderen müssen umkommen. Wir aber stehen und halten stand. Das ist übrigens wieder eine Art, davon zu reden, was Glauben bedeutet, nämlich zu bleiben. Und jetzt der letzte Vers noch. Hilf Herr, du König, er wird uns erhören, wenn wir rufen. Dass du König kann tatsächlich sein, eben dass Gott angesprochen wird, oder Herr, hilf dem König. Geht beides. Ich finde es sogar praktisch, wenn man sagt, der Gesalbte muss ja nicht unbedingt der König allein sein, kann auch der Priester sein, aber Gott ist auf alle Fälle König. Hilf Herr, du König, er wird uns erhören, das heißt also nochmal, er wird antworten. Und antworten bedeutet tatsächlich vom biblischen Verständnis her, Gott sagt auch Ja zu dem Anliegen. Weil David und auch die Gerechten allgemein im Alten Testament viel öfter und viel mehr diese Zuversicht hatten als wir Christen heute, dass Gott auch wirklich Ja sagen möchte. Wir verstecken uns oft so dahinter. Ansonsten sagt aber tatsächlich, hilf Herr, er wird uns erhören, wenn wir rufen. Und er wird erhören mit einem Ja, wenn, heißt tatsächlich hier in diesem Fall, an dem Tag oder zu der Zeit, wenn wir rufen. Also genau zu dem Zeitpunkt, eigentlich geht Gott sogar einen Schritt weiter, ehe sie rufen, will ich antworten. Dass die Hilfe schon vor der Tür steht, wenn ich erst anfange zu beten. Dass Gott so schnell betet, so schnell das Gebet erhört. Jetzt danke für dein Wort. Danke, dass du unser König bist, dass dir das sowieso alles gilt, aber dass es uns auch in dir gilt. Schenkt uns diese Dreistigkeit, gerade bei den Opfern, dass wir vorangehen und sagen, du gedenkst dessen, und du gehst damit voran, dass wir eine Ernte kriegen, die wir nicht für möglich gehalten haben. Hilf uns daran festzuhalten und es dir vorzuhalten. In deinem Namen. Amen.